Der mediale Umgang mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und den Auswirkungen des Coronavirus. Zwei hitzige Debatten, die wir in der letzten Woche hier analysiert haben. Mit unserer Kollegin Vera Linz schauen wir auf die medienpolitischen Themen dieser Woche. Welche Diskussionen es dazu in den Medien gab?
Ganz oben steht die Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes oder kurz NetzDG. Das Gesetz gibt es seit ungefähr 2,5 Jahren und nun steht eine Überarbeitung an. Mit dem NetzDG soll geltendes Recht aus der Offline-Welt auch im Netz durchgesetzt werden, also etwa Hasskommentare verfolgt werden. In diesem Zusammenhang gab es schon länger Kritik am NetzDG, etwa den Vorwurf der Zensur, wenn Beiträge vielleicht ohne triftigen Grund gelöscht werden. Vera, die Reform soll eigentlich zum 1. April in Kraft treten. Warum sorgt sie für Diskussionen?
Eigentlich soll mit ihr das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verbessert werden. Also Nutzer sollen zum Beispiel leichter gegen Entscheidungen von sozialen Netzwerken vorgehen können, wenn ihr Beitrag gelöscht worden ist. Oder wenn man betroffen ist von Hasskommentaren, soll das Übermitteln von Beschwerden vereinfacht werden. Klingt gut. Dennoch gibt es massive Kritik an der Reform. In einem offenen Brief warnen 13 Verbände und Vereine vor einem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Unter anderem der Deutsche Journalistenverband. Der Grund: Der Referentenentwurf sieht vor, dass Hassbeiträge mit IP-Adresse und Portnummer an das BKA weitergeleitet werden sollen. Und daraus soll eine Statistik aus Opfern und Tätern erstellt werden. Die sollen dann in Gruppen zusammengefasst werden. Und das Argument dagegen lautet, man fürchtet sich davor, dass solche Datenbanken durch Behörden auch missbraucht werden können. Hinzu kommt, auch Passwörter sollen rausgegeben werden müssen. Hier ist die Sorge, dass dies ein Anreiz für die Netzwerke sein könnte, nicht mehr zu verschlüsseln, sonst könnte man ja die Passwörter nicht rausgeben. Auf Twitter ist jetzt eine Debatte unter dem Hashtag NetzDG entfacht. Befürchtet werden, Zitat, chinesische Verhältnisse, also die totale Überwachung durch den Staat. Ein User spricht von einem nie gekannten Dammbruch durch Verdachtsdatenbank. Aber auch Falschinformationen kursieren, mindestens eine zumindest. Die Gewerkschaft der Polizei twittert etwa, wer sich an die Regeln hält, dessen Identität wird auch nicht offengelegt. Transparenz schafft Sicherheit. Und Christoph Kucklick, der Chef der Henry-Nannen-Schule, einer renommierten Journalistenschule, twittert dazu, das ist eine Lüge. Auch Leute, die vollkommen legale Dinge posten können, nach dem vom Bundesjustizministerium geplanten Verschärfungen des NetzDG auf BKA-Computern und bei Ermittlern landen. Fazit also, hier muss aus meiner Sicht mehr aufgeklärt und überhaupt breiter in den Medien berichtet werden, denn es geht um demokratische Grundrechte.
Diskutiert wird ja weiterhin auch über das Leistungsschutzrecht. Wir erinnern uns, die deutsche Version des Gesetzes ist 2019 vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Nun kursiert ein neuer Entwurf vom Bundesjustizministerium.
Und zum Hintergrund nochmal, beim Leistungsschutzrecht geht es darum, ob und wie Internetdienste oder auch Privatpersonen für das Zitieren von Textauszügen und Überschriften bezahlen müssen, welche Lizenzgebühren da fällig werden. Das ist zum Beispiel relevant für News-Aggregatoren wie Google News oder auch River, womit Hilfe von so einem Textausschnitt oder einer Überschrift auf Artikel verlinkt wird. Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Debatte, Vera?
Ja, in dieser Woche wurde ein neuer Vorschlag der Zeitungsverleger bekannt, konkret eine gemeinsame Eingabe dreier Verbände an das Justizministerium. Das Altpapier, so heißt die Medienkolumne des Mitteldeutschen Rundfunks, hat das mit der Überschrift kommentiert: Verleger mit neuer Superidee, also etwas ironisch. Und diese Superidee besteht darin, so berichtet heise.de, dass bei Überschriften maximal 3 Wörter lizenzfrei bleiben dürfen. Die Verleger sind aber nicht die einzigen, muss man sagen, die sich zu Wort gemeldet haben in den letzten Wochen zur Reform des Leistungsschutzrechts oder zur Neuauflage des Leistungsschutzrechts. Und deutlich wird, hier tobt ein Kampf um Zahlen. 80 Stellungnahmen hat es laut heise.de in kürzester Zeit zum Entwurf gegeben. Und da geht es dann sehr kleinteilig um einzelne Wörter, um Pixelgrößen bei Fotos und um Sekunden für die Nutzung von Videoausschnitten. Es wird also gefeilscht. Auch in der Öffentlichkeit läuft hier die Debatte vor allem auf Twitter. Der Tenor hier: Kopfschütteln über das Gesetz. Die Netzpolitikerin Julia Reda spricht von absurden Forderungen. Stefan Niggemeier von übermedien.de twittert mit Blick auf die Verleger: Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Früher hätten die Verlage gesagt, Überschriften können frei verwendet werden. Heute seien nur noch 3 Wörter erlaubt. Für mich werden hier 2 Dinge deutlich. Zum einen, das zeigt sich in der Debatte, all die Forderungen im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht gehen an der Lebensrealität im Netz vorbei. Am Ende geht es darum, hat man den Eindruck, dass der Informationsfluss ausgebremst werden soll im Netz. Und andererseits zweitens der gesellschaftlich legitime Anspruch, dass auch die großen Internetplayer, also etwa Google oder Facebook, ihren Beitrag dazu leisten, dass die Inhalte, die sie weiterleiten und von denen sie ja auch profitieren, produziert werden können, etwa durch eine Abgabe oder durch eine entsprechende steuerliche Behandlung. Dieser Anspruch wird eben durch das Leistungsschutzrecht aus meiner Sicht nicht erfüllt.
Und wir bleiben bei umstrittenen Plänen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die will den Jugendschutz im Internet neu regeln. Ein Gesetzentwurf, den soll es bis zum Sommer im Kabinett geben, dort eingebracht werden. Giffey will ja unter anderem eine Art Bundeszentrale für Kinder- und Medienschutz einrichten. Wie verläuft denn diese Debatte?
Ja, diese neue Behörde wäre nach den Plänen von Franziska Giffey nicht mehr nur für Trägermedien wie Bücher und CDs, sondern teilweise auch für Internetangebote zuständig. Und da gibt es jede Menge Protest, zunächst mal aus den schon bestehenden Strukturen heraus, denn der Jugendschutz wird ja von den Landesmedienanstalten und von Selbstkontrolleinrichtungen gestaltet. Dem würde jetzt quasi eine Doppelstruktur aufgesetzt werden und folgende Probleme wären damit nicht gelöst. Erstens, dass sich die Kompetenzen der schon vorhandenen Institutionen ohnehin schon überschneiden, weil die Ausspielwege, Kino, Fernsehen, Internet alle miteinander verschmelzen. Und das Zweite ist, man ist ja seit Jahren auf der Suche nach technischen Vorsorgemaßnahmen für den Jugendschutz, also sprich nach Filtern. Und das ist eine Herausforderung, weil diese immer wieder nur eingeschränkt funktionieren und zudem auch die Frage offen bleibt, wie man die großen Player wie YouTube und Facebook mit einbezieht in das Filtern von Inhalten. Die Debatte ist vor allem hier, muss man sagen, eine Fachdebatte, die von Medienportalen und Mediensendungen aufgegriffen wird, aber dennoch für uns alle relevant ist, denn es geht um die Frage, vergleichbar ein bisschen auch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie schütze ich Kinder und Jugendliche wirkungsvoll vor beeinträchtigenden Inhalten, ohne das Internet zu zensieren.